Sag mir, wenn du willst, dass dein Gesicht anders aussieht.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe, gute, alte Daily Watch. Und er ist in Folge 5 angelangt, hat also die Hälfte, es ist heute also die Hälfte dann der ersten The Expanse Staffel geschafft, wenn wir hier durch sind. Die Folge hat den Titel Im Namen der Gerechtigkeit, im Original Back to the Butcher. Dann schnell die Fakten. Erschienen ist die Folge am 5.01.2016. Sie ist 43 Minuten lang. Regie führte Robert Lieberman und das Drehbuch schrieb Dan Novak. Dann rein in die Handlung. Wir beginnen mal wieder auf der Ceres Station. Miller besucht Havelock im Krankenhaus, der am Ende der letzten Folge gefunden worden ist. Dem geht's überraschend gut dafür, dass er mit einem gepfählt wurde. Und Miller macht sich auch direkt mal wieder bei ihm unbeliebt, denn Gia besucht ebenfalls Havelock. Zwischen den beiden scheint es irgendwie gut zu sein. Und aber Miller ist halt auf seine zynische Art, wie gesagt, das kommt nicht so gut an bei Havelock, der offensichtlich Gia wirklich gut findet. Sie ihn, glaube ich, auch. Aber Miller sieht halt wieder nur, wie wer wen hier potenziell ausnutzen könnte. Auf jeden Fall trennen die sich beiden sich hier offensichtlich nicht im Guten. Dann sind wir auf der Touchy. Wir sehen jetzt, dass Lopez, der Marsianer, ja wirklich gestorben ist auch. Er hat es nicht überlebt, den Flug. Das ist auch eine Sache, die man vielleicht sagen muss, diese Flüge mit hoher Beschleunigung, die sind ganz schön heftig. Die sind ganz schön anstrengend für die Leute in dieser Welt. Und ja, also die bekommen dann auch, wenn die da in ihren Sitzen sitzen, bekommen die irgendeinen Saft gespritzt, der das irgendwie abmildert. Der schwer verletzte Lopez hat es nicht überlebt. Holden wacht aus der Ohnmacht auf, sieht, wie gegenüber Naomi Amos Bein versorgt, das anscheinend einen offenen Bruch hatte dafür. Und das wird, wie gesagt, versorgt, wird wieder gerichtet. Und da sieht man dann schon, dass man medizinisch schon ganz schön weit ist in dieser Welt. Das ist ganz schön beeindruckend, wie entspannt man einen offenen Bruch hier gerichtet bekommt. Auf jeden Fall kommt dann eine Nachricht von Unbekannt rein. Davor hat man auch gesagt, irgendwie weiß keiner, dass wir entkommen sind und irgendwie wir sind jetzt hier eigentlich ein fliegender Unrat im Weltall, gut getarnt, aber anscheinend irgendwer hat alles mitgekriegt. Wir gehen dann in den Vorspann und sehen dann eine Rückblende zu 11 Jahre zuvor. Das sehen wir 4-mal in dieser Folge. Wir beginnen hier mal mit dem ersten Ding. Und zwar sehen wir hier, wie einige Gürtler die Anderson Station, das ist jetzt kein besonderer Ort, einfach eine Station, eine Raumstation, übernommen haben. Warum, erfahren wir später in der Folge noch. Auf jeden Fall sehen wir den Anführer der Truppe, der eigentlich ein ganz netter Typ ist, mit seiner Tochter spielt, die irgendwelche kognitiven Aufgaben lösen muss, die auf absolut allerniedrigstem Niveau sind und sie sich damit ein bisschen schwer tut. Interessant, auf jeden Fall werden die von einem UN-Schiff kontaktiert und ihnen wird gesagt, sie sollen doch bitte schön. Naja, sie werden erstmal nur kontaktiert. Dann sehen wir, sind wir wieder in der Gegenwartshandlung und wir sehen, wer die Touchy kontaktiert hat. Und zwar ist es der in der letzten Folge zum ersten Mal gesehene Fred Johnson und er bietet Hilfe an. Jetzt ist sich die Crew allerdings uneinig über das weitere Vorgehen. Holden will die Hilfe annehmen. Alex schlägt erstmal vor, dass man doch irgendwo zu einer Marsstation gehen könnte. Da sagt Amos relativ klar, wir vier, die Canterbury und die Dowager überlebt haben als einzige, mit einem toten Marsianer im Gepäck, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, auf einem marsianischen Schiff. Und ja, das versteht Alex dann sogar und er unterstützt dann auch Holden. Naomi ist dagegen, die vertraut Johnson nicht und Amos tut, was Naomi sagt. Ja, also man stimmt ab und es kommt 2-2 bei raus. Er hat jetzt allerdings erstmal halt noch keinen Plan. Auf der Ceres Station ist Miller derweil in der U-Bahn unterwegs, hat eine recht unschöne Begegnung. Da sieht man so ein bisschen, dass die Spannungen auf der Ceres Station immer noch schwierig sind. Star Helix derweil, also sein Arbeitgeber, hat ein Video bekommen mit dem Angriff auf Havelock. Captain Shadid, ja, ordnet auch gleich einen handfesten Einsatz gegen den Angreifer an, wenn man ihn finden sollte. Dann kann er auch versehentlich in eine Luftschleuse rutschen und, ach Mensch, sterben. Also sie sanktioniert eigentlich Mord letztendlich, naja. Miller derweil, der ist gar nicht auf der Arbeit, der ist zu Hause und untersucht derweil Julie Mars Route. Also untersucht die Daten, die er in der letzten Folge bekommen hat, und er hat dabei irgendwie ein Schiff namens Anubis gefunden, das, wo er dann einem Freund irgendwie drüber erzählt, also irgendjemandem, den er kennt, da einen Gefallen einfordert. Octavia hat bemerkt, dass Miller nicht bei der Arbeit ist und besucht ihn zu Hause, sucht ihn auf. Er teilt ihr seine Erkenntnisse mit, dass irgendwie diese Anubis mit Kurs auf Eros Station unterwegs war, auch eine Raumstation, und an einem Asteroiden dran, genau wie die Sirius Station. Und ja, also er ist der Meinung, dass Julie den in irgendeiner Form, also ich weiß nicht, ob er sie da schon von einem Auftrag redet, aber auf jeden Fall Julie das Interesse hatte, diese Anubis abzufangen und deshalb mit der Scopula unterwegs war und irgendetwas von der Anubis zu holen, die von der Phoebe Station kam. Was ja, oder Phoebe Station, was ja auch interessant ist. Naja. Dann, 11 Jahre zuvor wieder diese Rückblende. Wir sehen das Gespräch des Anführers mit der UN. Die UN will nicht mit den Besatzern verhandeln, nennt diese Terroristen und fordert ein, dass die sich einfach ergeben. Unter den Gürtlern ist man recht uneinig. Es gibt noch so einen zweiten Typen, der auch sagt, nein, wir ergeben uns nicht. Und wenn du dich jetzt ergibst, dann übernehme ich die Scheiße hier. Und ja, man merkt, dann werden allerdings die Generatoren beschossen, was für ungute Lichtflackerei sorgt. Also, einfach nicht gut, ne? Auf so einer Raumstation, wenn die Generatoren nicht laufen. Auf der Tachi derweil jetzt wieder in der Gegenwart sehen wir, wie Lopez Leiche von Alex in einen Frischhaltesack gesteckt wird. Den will man dann irgendwie, keine Ahnung, was man mit der Leiche macht. Amos derweil spricht mit Naomi über die Option, die man jetzt hat. Also er sagt auch, du, ich folge dir immer, weil deine, das hat sich immer bewährt. Aber irgendwie, sonst verstehe ich auch, was du machst, und diesmal verstehe ich es nicht so richtig. Und ja, also spricht mit ihr darüber, warum sie nicht dahin will. Und sie sagt, es ist nicht der Ort, es ist der Mensch. Sie vertraut den OPA-Leuten nicht. Also offensichtlich ist sie keine OPA-lerin. Holden entdeckt derweil eine Kaffeemaschine und ist total begeistert, aber entdeckt keinen Kaffee. Und bevor er richtig suchen kann, bekommt er Besuch von Amos, und der gibt ihm das Okay, Johnson zu kontaktieren. Er hat Naomi davon überzeugt. Ja. Und genau, jetzt ist quasi die nächste Aufgabe, Fred Johnson zu kontaktieren, damit man mit ihm, damit man sich von ihm helfen lassen kann. Was ja durchaus nicht ganz blöde ist. Was sehen wir als nächstes? Wir sehen als nächstes auf der Sirius Station, wie Miller dieses Video, das wir vor 2-3 Folgen mal hatten, untersucht, wo Julie quasi am Hafen von jemandem angegafft wird oder angegeifert wird, also dieses Übergriffsvideo. Und er erkennt aber, dass Julie und der Typ da eine Verbindung zueinander haben, sei bei denen natürlich gerne befragen würde. Allerdings bekommt er erstmal Besuch von Anderson Dawes, und der bietet Miller den Angreifer von Havelock an. Den haben sie nämlich, ja, also der hat sich an die OPA gewandt, und sie haben den jetzt, bieten Miller den allerdings unverfroren an, und Dawes, also es ist viel Gelaber, viel Blabla, aber Dawes will dafür letztendlich Informationen über Julies Reise haben, weil er anscheinend auch Interesse hat an dem, was Julie da gesucht hat. Dann sind wir wieder in der 11 Jahre zuvor Geschichte. Die Gürtler entscheiden sich jetzt wirklich für die Kapitulation, bekommen aber keine Antwort, also versuchen das UN-Schiff zu kontaktieren, bekommen aber keine Antwort darauf. Und dann sehen wir wieder bei der Touchy-Crew, wie die von den Auswirkungen von Holdens Übertragung erfahren. Das wussten sie ja bisher noch gar nicht so richtig, wie weit das alles ging. Wir erfahren nämlich, was auf der Sirius-Station los war und dass Holdens Gesicht überall hingeklatscht wird. Dass die rausgegangen ist, das wissen sie ja schon, aber ja. Holden ist jetzt eine Berühmtheit und er scheint relativ, ja, entsetzt zu sein. Auf Sirius derweil befragt Miller den Typen von dem Video. Den hat er jetzt gefunden. Es wird relativ schnell klar, dass der eine große Bewunderung für Julie gehegt hat. Und noch mehr von ihr gewollt hätte. Dein Linge lief aber nix. Aber ja. Und er erfährt auch, dass Julie mit Anderson Dawes zusammengearbeitet hat. Und er erfährt von dem Typen, von dem Toten aus der letzten, also der Leiche der letzten Folge, wo dieser Datenbroker-Typ, wo der seine, seine Operationsbasis hatte. Damit, genau, da will Miller natürlich rausfinden, was Julie so wusste oder so rausgefunden hat. Oder so an Daten bekommen hat. Dann sind wir noch ein letztes Mal in der Rückblende und wir sehen, wie weiterhin kein Kontakt zum UN-Schiff möglich ist. Und dann versucht man, ähnlich wie es Holden gemacht hat, eine Nachricht ans Sonnensystem rauszuschicken. Es ist so ein bisschen so eine Mitleidsbotschaft. Wir erfahren, warum es den Aufstand gab. Anscheinend haben irgendwie die Kinder der auf der Station eine Art Hirnkrankheit entwickelt, die anscheinend für die geringen kognitiven Fähigkeiten dann auch verantwortlich ist und wurden nicht ordentlich behandelt und deshalb hat man den Aufstand gewagt. Allerdings geht das alles nicht gut aus, denn die Station wird beschossen und tatsächlich zerstört. Also wir sehen, wie der Mann mit seiner Tochter dann tot durchs Weltall treibt und wir sehen dann auch, wer verantwortlich oder was gesagt, wer den Angriff durchgeführt hat und es war tatsächlich Fred Johnson. Also wir sehen hier, so viel kann ich schon mal sagen, die Geschichte, wie Fred Johnson quasi der, also das, was er da dann getan und erfahren hat über das, was da war, hat ihn dann dazu getrieben, ich weiß gar nicht, ob er es später in der Folge nochmal sagt, aber ich sage es jetzt hier schon mal, so viel Hintergrund gebe ich jetzt einfach mal, hat ihn dazu getrieben, sich quasi für den Gürtel stark zu machen und sich der OPA anzuschließen und die Erde hinter sich zu lassen. Gut, die Tachi-Gruppe hat sich jetzt entschieden, Johnsons Hilfsangebot anzunehmen, bekommt eine weitere Nachricht von ihm mit ein paar Instruktionen. Also sie werden Unterschlupf auf der Tycho-Station bekommen und müssen aber dafür den Transponder-Code des Schiffs ändern, damit man weiterhin unentdeckt bleibt. Das wird dann auch gemacht und dem Schiff muss jetzt also ein neuer Name gegeben werden. Das ist ein relativ bedeutsamer Moment, denn ihr könnt euch schon denken, dass wenn da so ein Ding drum gemacht wird, dass das Schiff eine Rolle weiterhin spielt und das Schiff bekommt jetzt den Namen Rocinante. Ein Vorschlag von Holden. Auf der Sirius-Station geht Miller derweil dem Hinweis nach und findet die Operationsbasis des Datenbrokers. Scannt da so ein paar Datenträger, aber so richtig was kommt nicht bei rum, aber dann entdeckt er etwas, was interessant ist für ihn. Was es ist, erzähle ich gleich noch. Das ist in der Szene noch gar nicht so offensichtlich, auf jeden Fall, oder ich habe es nicht direkt gesehen. Auf jeden Fall sehen wir dann, wie die Rossi-Crew das Schiff, also das ist jetzt die Rossinante meine ich, ne? Das Schiff so ein bisschen in Besitz nimmt. Ne? Also Alex, der sich auf den Pilotensessel setzt, sowieso schon die ganze Zeit von dem Schiff schwärmt. Amos, der irgendwelchen Schnaps findet, Naomi, die die gemütliche Koje in Anspruch nimmt und Holden, der seinen Kaffee findet. Das wird sowieso so ein Ding, das ist immer so ein Beruhigungsmoment für Holden in dieser Serie, wenn er Kaffee bekommt. Und dann sind wir zum Schluss nochmal bei Miller und der betritt nochmal Julies Wohnung und findet da nämlich, da war so ein Hamster, also kein richtiger lebender Hamster, sondern so ein elektronischer Hamster und genauso einen hatte er anscheinend auch in der Operationsbasis von dem Broker gesehen und deshalb, ja, öffnet er den Hamster und holt einen Datenträger raus, hat jetzt also und versteckt den in seinem Hut. Dann verlässt er die Wohnung wieder und wird draußen direkt von zwei Leuten entführt, also Sack über den Kopf und tschüss. Naja, gut. So endet die Folge dann auch. Ich gebe noch schnell eine Wertung raus. Heute gibt es eine 8 von 10. Na, nach dem fetten Ereignis letzte Folge ist das jetzt ein bisschen zurückgenommen, aber es gibt hier ein paar ganz, ganz wichtige Schritte, vor allem die Umbenennung der Tachi zur Rocinante. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ist bedeutsam. Und auch, dass man jetzt sich entscheidet, wo man hingeht. Und man merkt so langsam, dass unsere frühere Gruppe mehr zusammenwächst. Man immer so ein bisschen Schritte aufeinander zugeht. Also da entwickelt sich auch was. Das ist alles auch irgendwie schön. Naja, es geht in eine gute Richtung. Gucken wir mal, wie es morgen weitergeht. Was ich jetzt noch sagen kann, ist, folgt dem Daily Watch auf Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn auch gerne. Und dann hören wir uns morgen mit Folge 6 wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mila führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.